Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst, dass wir uns wieder unter seinem Wort versammeln dürfen. Ja, sein Wort, was unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Wege. Und darüber sind wir uns ja im Klaren, dass wir mit dem Wort Gottes alles haben, was für unser persönliches Leben wichtig ist. Das Wort, das uns auch den Himmel aufmacht, das Wort, das uns dorthin bringt. Der Herr segne uns. Liebe Geschwister, in dem Buch Leben ist mehr, da las ich unter dem 6. September 2022 folgende Geschichte, wahre Geschichte. Conquistadores, also Eroberer, damals waren spanische Eroberer, verlassen mit 28 Schiffen den Hafen Havanna auf Kuba Richtung Spanien. Und ein Schiff unter ihnen, die Galeona mit dem besonderen Namen Nuestra Señora de Atocha, war voll beladen mit ca. 40 Tonnen Gold und einer ganzen Menge von Edelsteinen, Smaragden aus Mittel- und Südamerika. Und 20 Geschütze an Bord machten sie zu einer Festung gegen Piraterie. Doch es kam anders. Die ganze Flotte geriet in einen Hurricane und diese Atocha wurde gegen ein Riff geschleudert und versank vor der Küste Floridas. Und neben dem Verlust dieser kostbaren Fracht riss dieses ganze Geschehen noch ca. 260 Leute mit in die Tiefe, mit in den Tod. Nur 3 Matrosen und 2 Sklaven überlebten das Geschehen. Und all das geschah am 6. September 1622, also vor rund 400 Jahren. Man möchte sagen, diesen Spruch kennen wir ja alle, wie gewonnen, so zerronnen. Aber die Geschichte der Atocha geht noch weiter. Es ist das Jahr 1960. Ein Amerikaner namens Mel Fisher hatte sich in seinem Leben zum Ziel gesetzt, dieses Wrack zu finden und dann natürlich auch zu bergen. Er setzte also alles dran, alles wurde in die Wege geleitet und tatsächlich, 25 Jahre später, 1985, gelingt es ihm mit einer Schatzsucherfirma, dieses Wrack zu finden und den bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Unterwasserschatz zu bergen. Damaliger Wert, sage und schreibe, 400 Millionen US-Dollar. Ja, und die Frage, liebe Geschwister, hatte sich die Schatzsuche für ihn gelohnt? Es kostete das Leben von 3 Crewmitgliedern, darunter das Leben seines eigenen Sohnes. Und es kostete ihn viel Rechtsstreitigkeiten, über die er dann im Jahre 1998 verstarb. Ja, liebe Geschwister, und dann stand er mit seinem Leben. Ja, wo stand er da? Und diese Geschichte, diese wahre Begebenheit erinnert mich an eine Geschichte, die Jesus einmal erzählt hat, die wir alle kennen, wenn es auch nur ein Gleichnis ist, aber doch sehr realistisch, denn es kann uns jederzeit treffen. Da ist also ein reicher Mensch, der also in dem zurückliegenden Jahr sehr erfolgreich gewirtschaftet hat. Er lehnt sich zufrieden zurück und denkt, dass ihm überhaupt nichts mehr passieren kann. Doch er ahnt nicht, wie wenig Zeit ihm noch bleibt und es trifft ihn dann völlig unvorbereitet. Noch in derselben Nacht stirbt er und dann steht er vor Gott, sein Reichtum zurücklassend und muss mit großer Ernüchterung feststellen, ja, ich habe mein irdisches Leben total falsch eingesetzt. Ja, und das alles ließ mich wiederum erinnern an 2 Bibelstellen, die wir als Grundlage nehmen wollen für die heutige Predigt. Und zwar ein Vers eben aus diesem Gleichnis, aus Lukas 12, da heißt es in dem Vers 21, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Und diesen Vers in Verbindung mit einem Wort aus dem Hebräerbrief, Hebräer 9, der Vers 27, es ist den Menschen einmal gesetzt, zu sterben, danach aber das Gericht. Ja, liebe Geschwister, die interessante Frage, wer ist reich? Ja, wer ist reich? Und ob du wirklich, wirklich reich bist, liebe Geschwister, das wird davon abhängen, was und wo und wie du säst. Du kannst, und diese Freiheit hat jeder von uns, säen, was du willst, aber du musst dir im Klaren darüber sein, dass du in aller Regel das ernten wirst, was du also gesät hast. Und dieses kleine Gleichnis von Jesus Christus hat eine enorme Wirkung in die apostolische Lehre hinein. Ich möchte da nur zwei Verse zitieren. Ein Wort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, und zwar ab Vers 17. 1. Timotheus 6, ab Vers 17. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sind, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sind, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft. Das ist also der Apostel Paulus. Und Jakobus sagt im 5. Kapitel ab Vers 1, Jakobus 5 ab Vers 1, und nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Nur mal diese beiden Stellen. Und in diesen Versen steht immer wieder diese Frage, wer ist wirklich reich? Wer ist wirklich reich? Und somit kann man dieses kleine Gleichnis von Jesus Christus, kann man somit mit leichter Abwandlung, kann man wirklich über jeden Menschen so sagen. Ob das nun ein Manager ist, ob das ein Arbeiter ist, ob das ein Student, ein Sportler, ein Rentner oder eine Hausfrau oder wer sonst auch immer. So kann es, man kann das ja alles heruntertransportieren auf sein Level, was auch immer in unserem Leben der Reichtum ist. Da muss es ja nicht immer um Geld gehen. Aber das ist das Thema, was also deutlich angesprochen wird, liebe Geschwister. Wer ist reich? Und wenn wir nochmal an dieses kleine Gleichnis denken davon, Jesus Christus, das ist ja aus einem ganz merkwürdigen Grunde entstanden. Wenn wir mal die Verse davor lesen, da geht es ja um Erbstreitigkeiten. Da kommt jemand zu Jesus und sagt, er möge bitte dafür sorgen, dass sein Bruder das Erbe mit ihm teilt. Und Jesus Christus reagiert so darauf, dass er sagt, wer hat mich zum Schlichter eurer Streitigkeiten gesetzt. Aber wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, Geld, Immobilien, Besitz, Reichtum, was auch immer das ist, dann ist das ein Thema, wozu ich auch einiges zu sagen habe. Denn das Leben eines Menschen hängt eben nicht von seinem Wohlstand ab, nicht von dem, was er besitzt und wenn es auch noch so viel ist. Und danach schildert er dann dieses kleine Gleichnis. Wer ist wirklich reich, liebe Geschwister? Wer ist wirklich reich? Und bevor wir nun alle auseinandergehen, weil wir meinen, in diese Kategorie reich nicht zu gehören, wollen wir an dieser Stelle es einmal ganz deutlich sagen, damit da kein Irrtum auftritt, wir sind reich. Wir sind in der Tat reich. Wir können an dieser Stelle über viele soziale Ungerechtigkeiten in unserem Land, wir können über viele wirtschaftliche Verschiebungen in unserem Land reden, wir können über die Kontoauszüge und über die unterschiedlichen Gehälter reden, können wir alles machen, aber erst einmal gilt ganz grundsätzlich bei all den unterschiedlichen Variationen, die da selbstverständlich vorhanden sind, ja, dass wir reich sind. Ich meine, da brauchen wir jetzt kein globaler Experte zu sein, dass wir wirklich das Vorrecht haben, hier auf diesem Globus in einem der reichsten Länder oder sagen wir noch in einem der reichsten Länder zu leben. Das müssen wir also ganz nüchtern sehen. Auch bei all den Problemen, die in den letzten 2-3 Jahren vorhersehbar oder nicht vorhersehbar aufgetaucht sind und die dann noch auftauchen werden. Aber das ist nun mal, darf man also wirklich so sehen. Und liebe Geschwister, wenn uns das doch noch so ein bisschen schwerfällt, uns so als reich zu sehen, dann gehen wir heute Nachmittag mal alle durch unsere Wohnungen und durch unsere Häuser, gehen von links nach rechts, von vorne nach hinten und von oben nach unten durch alle Räume und dann legen wir unsere Autoschlüssel alle nochmal schön sichtbar auf die Ablage und sagen nur noch einen Satz. Danke, danke, mein Gott, dass du uns wirklich so reichlich gesegnet hast. Wie gesagt, das kann jeder auf sein Level herunter transportieren, was auch immer für ihn der Reichtum ist, das wohlgemerkt. Und das können wir also wirklich sagen, dass er uns über alle Maßen reich gesegnet hat. Und hier sitzen ja viele, die schon Jahre oder Jahrzehnte mit dem Herrn Jesus Christus unterwegs sind, und sie alle können sagen, dass uns die Güte, die Gnade, die Barmherzigkeit ja Gottes immer wieder in den Jahren also wirklich begleitet hat. Ja, wir wissen natürlich auch um diejenigen mit ihren kleinen Autos oder mit ihren fehlenden Autos oder Häusern oder Wertanlagen, aber trotzdem gilt zunächst mal, danke mein Gott, dass du uns wirklich so reich gesegnet hast, Jahr für Jahr. Und damit kommen wir zu einer ersten wichtigen Antwort auf die Frage, wer denn wirklich reich ist. Reich ist also zunächst mal der, der dem lebendigen Gott Danke sagen kann. Und liebe Geschwister, haben wir schon mal einen knauserigen Gott gesehen? Da gibt es ja einen wunderschönen Satz im dritten Buch Mose, Kapitel 26. Der Vers 10, 3. Mose, Kapitel 26, Vers 10, das ist ja dieses bekannte Kapitel vom Segen und Fluch. Und da lese ich folgenden Satz. Und ihr werdet noch von dem Vorjährigen essen, und wenn das Neue kommt, das Vorjährige wegtun müssen. Also, und ihr werdet noch von dem Vorjährigen essen, und wenn das Neue kommt, das Vorjährige wegtun müssen. Also es kann passieren, dass ihr so viel habt, dass sogar noch was übrig bleibt, wenn die neue Ernte kommt. Das ist dann fast so, als wenn du da gerade beim Essen bist, hast den Teller noch halb voll und schon wird dir der nächste volle Teller untergeschoben und du sagen musst, stopp, 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 ich bin ja noch nicht mal mit dem ersten Teller fertig. So versorgt uns der lebendige Gott, liebe Geschwister. Und dieses kleine Gleichnis von Jesus, das ist ja insofern interessant, dass es nicht nur in eine Richtung läuft, sondern dass die Frage, wer wirklich reich ist, und das ist typisch Jesus Christus, in dem Sinne jetzt eine andere Richtung bekommt, dass da eben also eine Person auftritt, ja, die ist in vielen Gesellschaften und Kulturen einsetzbar und von der es schlicht und einfach heißt, die schlicht und einfach beschrieben wird, ein reicher Mann im wahrsten Sinne des Wortes. Ein reicher Mann. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir diesen Menschen richtig auch einordnen. Den müssen wir jetzt nicht sofort verurteilen oder schlecht machen, in dem Sinne, dass es also jetzt, ja, wie soll ich mal sagen, dass es jetzt gottlos, dass es jetzt böse ist, wenn also jemand reich ist. Wir wissen, dass Jesus keinen einzigen Reichen wegen seines Reichtums da abgewiesen hat. Wir kennen genügend Beispiele. Abraham, Hiob, Lydia, es waren alles reiche Personen. Oder denken wir nur an die Jünger, die in die Nachfolge gerufen wurden. Man möchte sagen, dass sie doch als Fischer kleine, selbstständige Unternehmen waren, die sicherlich nicht zum Proletariat der damaligen Zeit gehörten. Und eigentlich handelt ja unser Kandidat hier, unser reicher Mensch, der handelt ja eigentlich sehr vernünftig. Das muss man ja sagen. Er macht eine Bestandsaufnahme, er kalkuliert messerscharf, er lässt nichts umkommen, er lässt nichts verschwenden, er investiert in die Zukunft. Und ja, so muss man sagen, er handelt also wirklich sehr vernünftig. Und was auch auffällt, er ist nicht unbedingt ein Sklave seiner Arbeit, denn das heißt ja, dass er genießen kann, dass er sich darüber freuen kann, was er da im Jahr erwirtschaftet hat. Und so muss man auch ganz nüchtern sehen, auch Menschen, ich sage es mal jetzt so, die ohne Gott leben wollen, können Bereiche ihres Lebens recht sinnvoll ordnen. Nicht, die können also mit dem Geld, mit ihrem Geld vernünftig umgehen, die können ihre Karriere planen, sinnvoll planen, und die können auch ebenso eine ordentliche Ehe oder ein ordentliches Familienleben führen. Aber wie gesagt, sie leben ohne Gott. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann mal hier erwähnt habe. Es gibt ja diesen Spruch aus der damaligen DDR. Ich glaube, ich habe das schon mal hier erwähnt. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und dann haben die Christen in der DDR ein Gegenvers dazu gedichtet. Ohne Sonnenschein und Gott geht die DDR bankrott. Und ich denke mal, unser Land muss sehr, sehr aufpassen, dass das nicht mal auch wirklich hier in unserem Lande zutrifft. Denn das müssen wir in aller Nüchternheit sehen. Wir sind wirklich ein Land, das Gott vollkommen abgeschrieben hat. Da kannst du hinschauen, wo du willst. Also, unser Kandidat auf jeden Fall ist ein ganz normaler Mensch. Das muss man also erkennen. Aber je länger man sich ihn anschaut, liebe Geschwister, tja, desto mehr kommt man zu dem Ergebnis, dass er im Grunde genommen ein bitterarmer Mensch ist. Ein bitterarm. Bitterarm geht es in dem Sinne, weil er sich total verrechnet. Wenn auch nur in einem einzigen Punkt. Aber das war eben der entscheidende Punkt. Nicht, er berechnet ja alles mit ein. Alles. Nur Gott nicht. Gott kommt in seinen ganzen Überlegungen überhaupt nicht vor. Er übersieht total, dass es Gott ist, der ihm das Leben gab, der ihm die Gesundheit schenkte, der ihm die Intelligenz gab, der ihm die Gedanken frei machte, nicht der ihm Hände und Füße gab zum Arbeiten und der ihn auch erfolgreich wirtschaften ließ. Das alles bedenkt dieser Mann nicht. Das alles hat er also nicht im Blick, der weiß überhaupt nicht, woher das alles kommt, was er da hat. Und was ist das letztendlich, liebe Geschwister, für ein armes, für ein reduziertes Menschsein? Nee, und dann steht vor allen Dingen der Mensch, und das sehen wir ja heute auch, dann steht der Mensch vor allen Dingen in der hirnrissigen Gefahr, wirklich zu glauben, dass alles, aber auch alles an ihm liegt. Was für ein bitterarmer Mensch, tja, der den Absender von alledem nicht kennt und der deswegen all dies als das Seine auf sein eigenes Konto bucht. Und dann kommt natürlich sofort der nächste erschreckende Schritt, dass er überhaupt keinen Adressaten hat, nicht an den er seinen Dank richten soll. Deshalb kommt ja auch kein Dank über seine Lippen. Das Einzige, was er fertig bringt, ist, dass er ständig sagt, ich und nochmals ich. Er kann sich eigentlich nur auf seine eigene Schulter klopfen und dann sehen wir das ja auch, wie er vorgeht, nicht? Und dann führt er eine lange Rede mit sich selber und er ist ja sich selbst der einzige Zuhörer. Ich meine, das ist schon mal tragisch, dass er wirklich der einzige Zuhörer für sich selbst ist. Und dann beginnt die Rede. Dann kommt er in einen inneren Dialog da mit seiner Seele und dann erzählt er alles auf, was er also tun will. Und zum Schluss sagt er dann, so meine liebe Seele, du hast für viele Jahre hast du vorgesorgt und jetzt sei mal guten Mutes und mach dir wirklich ein schönes Leben. Liebe Geschwister, so betrachtet sind wir, Deutschland, wirklich ein bitterarmes Land. So betrachtet sind wir wirklich ein bitterarmes Land, obwohl wir andererseits in einem reichen Land waren. Aber wenn wir es so betrachten, sind wir in der Tat ein bitterarmes Land. Warum? Weil es den Absender nicht mehr kennt und danach auch keinen Adressaten für seinen Dank mehr hat. Tja, und dann kommt kurz und knapp und schlicht und einfach die Antwort Gottes in dieses armselige Leben hinein, aber für uns mit einer brutalen Anrede, du Narr. Das ist ja schon ein Wort, das wir heute ja schon fast gar nicht mehr gebrauchen. Wir würden vielleicht sagen, du Dummkopf. Oder du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank oder in die, wenn wir es umgangssprachlich sagen. Aber dieser Ausdruck, du Narr, ist ja nicht eine Frage des Intellekts. Das hatte der reiche Mann sicherlich drauf. Sondern das ist ein Ausdruck aus dem Alten Testament und besagt schlicht und einfach, ja, ein Narr ist einer, der ein Tor ist, der ohne, ja, und der in Torheit lebt, der ohne Weisheit lebt. Ja, kurz und knapp gesagt, der letztendlich ohne den lebendigen Gott lebt. Und solch eine Lebensweise, liebe Geschwister, ist einfach dumm. Mag sein, wenn wir das jemandem so sagen würden, dass er heute als diskriminierend aufgefasst wird, aber aus der Perspektive des lebendigen Gottes ist der Gottlose der Dumme. Ich meine, das ist ja schon mal beruhigend für uns. Und Ja, es ist eben so, nicht, dass derjenige, der Gottlose, eben wirklich meint, über Jahre zu haben und dass er alles wirklich im Griff hat, dass er sich absichern kann nach allen Seiten, dass ihm also nichts passiert. Und wir wissen, es ist letztendlich ein schwachsinniges Denken und Handeln. Und Gott sagt, du kannst nicht einmal 24 Stunden planen, denn in dieser Nacht hole ich dich. In dieser Nacht hole ich dich. Und was ist das für ein Irrtum, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft, tja, vor sich hinlebt oder man muss vielleicht schon sogar sagen, sogar hinleben muss als ein Zeichen des Gerichts Gottes. Nicht, dass sie meint, alles wirklich im Griff zu haben, das Leben in der Hand zu haben und Gott sagt nein. Gott sagt nein. Ich bestimme, wann, wie lange du lebst. Ich habe dich ins Leben hineingesetzt. Und ich werde dich auf meine Art und Weise und zu meinem Zeitpunkt aus diesem Leben wieder herausholen. Du kannst dann noch so viele Vorsichtsmaßnahmen jeglicher Art ergreifen. Du entwischst mir nicht. Und ich denke, in diesem Gleichnis, in diesem kleinen Gleichnis, da schwingt schon so ein bisschen auch der Gerichtshorizont mit, dass Gott eben sagt, das Entscheidende ist, dass du bei mir einen Termin hast, den ich festgesetzt habe und du bei mir erscheinen wirst. Ich meine, das klingt ja im ersten Moment ziemlich hart, wenn Gott das über einen Menschen so sagen muss. Aber ich denke, Gott sagt es nicht so nach dem Motto, du Narr, hast ja selber Schuld, dass du dein Leben gegen die Wand gefahren hast. Sondern ich denke, er sagt es auch voller Schmerz, dass er immer wieder solchen Menschen sagt, ich wollte dich doch beschenken. Ich habe dich doch immer wieder daran erinnert, wie sehr du mich brauchst. Und ich habe dir sogar mein Angebot, wie du das Kapital, in Anführungsstrichen, das ich dir mitgegeben habe, nicht Kapital an Gaben, an Fähigkeiten, an Zeit, an Geld und so weiter, wie du dieses Kapital, das ich dir wirklich mitgegeben habe, ich habe es dir doch auf deinen Schreibtisch gelegt, dieses Angebot, wie du es wirklich einsetzen kannst. Ich habe dich immer wieder gerufen, nicht wenn dein Gewissen dich weckte, aber du hast immer und immer wieder abgelenkt. Du hast dein Leben vor mir verschlossen. Ja, du hast mich eben nicht mitbestimmen lassen, obwohl ich dir alles geschenkt habe. Aber du hast es nicht getan. Warum bist du so blind gewesen? Du hast gesagt, ich habe vorgesorgt für viele Jahre. Und ich habe dir geantwortet, nein, nein, nicht für viele Jahre, sondern nur noch für diese Nacht. Tja, wer ist reich? Die Frage. Unser Kandidat war doch unglaublich reich. Und auf der anderen Seite, liebe Geschwister, doch bitter, bitter arm. Der steht wirklich auf der anderen Seite mit nichts und weiß dem noch, und da kommen wir zum zweiten Punkt, und weiß dem auch nichts von dem Reichtum in Gott, in Jesus Christus, einen unglaublichen Schatz zu haben. Also reich ist, wer Gott Danke sagen kann und damit weiß, dass er in Gott, in Jesus Christus, seinen größten Schatz hat. Wie sagt Jesus, reich ist, wer reich in Gott ist. Und wenige Verse nach diesem Gleichnis sagt er es so, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Und beide Verse haben sowohl einen gegenwärtigen als auch einen zukünftigen Aspekt. Und der gegenwärtige Aspekt, der liegt darin, dass du weißt, dass der Reichtum deines irdischen Lebens darin liegt, dass es diesen allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott gibt, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Meer geschaffen hat und alles, was darin ist, der den Noah-Bund gestiftet hat, liebe Geschwister, der die Gesetze in diesem Universum aufrecht erhält und damit Milliarden von Menschen versorgt. Und weiterhin, dass du dem lebendigen Gott begegnet bist, dass deine kleine Welt für die große Welt Gottes aufgegangen ist, dass dir Gott die Möglichkeit gegeben hat, ihm wirklich zu vertrauen und das Geschenk annehmen zu dürfen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus für dich gesandt hat, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, für deine Sünde, für deine Schuld, zur Versöhnung für deine Schuld, dass du Gerechtigkeit von ihm und Vergebung deiner Schuld empfangen hast, die vergangene, die gegenwärtige, zukünftige, alles weg, liebe Geschwister, dass du das empfangen hast, dass du jetzt mit dem Herrn Jesus Christus ja in der Gemeinschaft leben darfst, Herr, dass du jetzt in seiner Nähe leben darfst, dass er dich nicht alleine lässt, dass du ihm voll vertrauen darfst, dass er dein Leben führt, wie es eben im Psalm 145, Vers 8 heißt, so wunderbar heißt, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte ist unser Herr Jesus Christus. Er geht also mit dir wohlwollend, mitfühlend und langmütig mit dir um. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und dafür können wir nicht genug danken, dass er uns ja diesen Reichtum gegeben hat, diesen Schatz gegeben hat, dass er wirklich für uns ans Kreuz gegangen ist, dass er unsere Herzen geöffnet hat, dass er unser Leben in unsere Gedankenwelt eingegriffen hat, sodass wir eines Tages wirklich ja sagen durften und er jetzt der Herr in unserem Leben ist. Und so bist du reich. Und ich hoffe, hier sitzen lauter Menschen, die in Jesus Christus ihre Heimat, ihren Stand und ihre Zukunft wirklich gefunden haben. Und wenn dich Menschen eines Tages mal nach deinem Reichtum, nach dem Reichtum deines Lebens fragen, wirst du hoffentlich nicht diesen Werbespruch geben, meine Familie, mein Haus, mein Auto und so weiter, was ja ganz nett klingt und vielleicht am Anfang auch ganz gut ist. Aber du weißt doch jetzt, dass diese Art von Reichtum nichts ist gegen das, was der lebendige Gott dir heute Morgen wieder vor Augen gestellt hat. Wir sehen also in Gottes Augen, liebe Geschwister, in Gottes Augen werden die Begriffe reich und arm völlig neu, völlig anders definiert. Und deswegen gehören Jesus-Leute zu denen, ja, die aufhören mit dem Raffen und auch mit dem Murren, die aber auch tatsächlich, und das sagt uns ja auch der Timotheusbrief, die tatsächlich all das genießen können, was uns der lebendige Herr gibt. In 1. Timotheus 6, im Vers 17 heißt es, dass er uns alles schenkt zum reichlichen Genuss. Also damit wir uns daran erfreuen, was uns der Allmächtige in seiner Vielfalt gibt, Freude über die Gaben und den Geber, und der Geber, unser Herr Jesus Christus, freut sich ebenso. Und ich denke mal, das geht dir im alltäglichen Leben doch genauso. Nicht, was wäre doch komisch, wenn du einem vom Herzen etwas schenkst und der das nur lediglich kurz und oberflächlich quittiert und du den Eindruck hast, richtig freuen kann er sich auch nicht, richtig annehmen auch nicht und auspacken tut er auch nicht. Und du dir sagst, dann hätte ich es auch gleich bleiben lassen können. Also, reich ist, wer dem lebendigen Gott wirklich danken kann und wer in Jesus Christus wirklich seinen größten Schatz gefunden hat. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt. Und zwar ein letzter Gedanke auch in diesem Gleichnis, in diesem kleinen Gleichnis, was da schon angedeutet wird und der Apostel Paulus im 6. Kapitel des 1. Timotheusbrief aufnimmt. Wenn es also heißt, so geht es dem, der die Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. So, nun bist du reich in Gott. Und jetzt beginnt eigenartigerweise wieder das Sammeln. Es geht tatsächlich das Sammeln wieder los. Was sammelst du jetzt? Du wirst natürlich jetzt nicht mehr die vergänglichen Dinge sammeln von früher, wofür du deinem Herrn über alle Maßen natürlich dankbar bist. Aber jetzt kommt nochmal, ja, es kommt nochmal eine ganz andere Sammelleidenschaft hinzu. Es gibt tatsächlich in der Bibel das Phänomen einer geistlichen Sammelleidenschaft, die dein ganzes Denken, Überlegen, Sagen und Tun erfassen soll. Und wie kannst du jetzt deine Sammlung vervollständigen mit Dingen, die aus der Perspektive Gottes unvergänglich sind? Und lasst uns mal mit der geistlichen Sammelleidenschaft beginnen. 1. Timotheus 6 ab Vers 18 ist also so ein Vers, der auf eine geistliche Sammelleidenschaft hindeutet, wenn es da heißt, dass wir Gutes tun, dass wir reich werden an guten Werken, dass wir gerne geben, dass wir behilflich sind, dass wir uns einen Schatz sammeln, als guten Grund unserer Zukunft. Also da kannst du etwas einsetzen, einbringen, womit du also wirklich sammeln und wuchern kannst, was weiß ich, an Gaben, an Fähigkeiten, an Zeit, an Geld und so weiter. Und es gibt ja, das fand ich also hochinteressant, es gibt ja wunderschöne geistliche Prinzipien, die dir helfen, dass du mehr Zeit hast für das geistliche Sammeln. Das ist ja so ein bisschen auch das Problem. Wir haben zu wenig Zeit für das geistliche Sammeln, weil wir uns so viel mit anderen Dingen beschäftigen. Und deswegen musst du dir Raum schaffen, musst du also Grenzen setzen für das Normale, damit du mehr Zeit hast für das geistliche Sammeln. So, und dazu gehört eine biblische Regel. Nach 1. Timotheus 6, Vers 8. 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ja, dass du wirklich in der Lage bist, dir selbst ein Es ist genug zu setzen. Ich sag's mal so, jetzt der dritte Wagen und die zweite Immobilie muss jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt bitte nicht abwinken. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt. Jeder kann es auf sein Level heruntertransportieren. Ja, wohlgemerkt. Aber ich denke, das ist ein unwahrscheinliches Geschenk. Es ist wirklich ein unwahrscheinlicher Segen, wenn du irgendwann sagen kannst, dass es für mich genug ist. Dass du jetzt nicht unbedingt alles andere haben musst, und du dann plötzlich mehr Zeit hast für das geistliche Sammeln, hast plötzlich Ressourcen frei, denn bislang warst du immer damit beschäftigt, noch nicht genug. Und neben dem hohen Lied der Liebe gibt es auch das hohe Lied der Genügsamkeit. Philipper 4, die Verse 11 bis 13. Philipper 4, 11 bis 13. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mir genügen zu lassen. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Ich bin in allen Dingen und bei allem geschickt. Beides. Satt sein und hungern. Beides. Übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht in Jesus Christus. Um es mal jetzt mit anderen Worten zu sagen, heute könnte der Apostel Paulus Kaviar genauso essen, was weiß ich, wie eine Linsensuppe mit Suppengrün oder Schweinefleisch von Aldi. Nicht heute könnte er im Luxushotel ebenso souverän übernachten, wie auch mit Mitchristen, sag ich mal, auf dem Flur, auf der Isomatte. So muss man das deuten. Und das bedeutet wirklich zufrieden, genügsam, unabhängig unter den verschiedensten Umständen zu sein, ja, weil man sich geborgen weiß in Jesus Christus. Natürlich, liebe Geschwister, wollen wir da auch ganz nüchtern bleiben. Es gibt gewisse Umstände, die uns schlicht und einfach besser gefallen, gar keine Frage. Aber du brauchst diese Freiheit von deinem Reichtum, was auch immer der ist, damit er dich nicht besitzt. Du brauchst diese Freiheit. Stell dir vor, morgen kommt eine große Inflation und dein ganzes Erspartes ist weg. Stell dir vor, du musst aus irgendwelchen Gründen aus deinem schönen Haus ausziehen in eine kleinere Wohnung. Stell dir vor, dir wird aus irgendwelchen Gründen wird dir dein Erbe vorenthalten. Was machst du dann? Sitzt du am nächsten Sonntag wieder hier im Gottesdienst und kannst trotzdem die Lieder mitsingen, kannst trotzdem noch danken oder bricht für dich alles zusammen? Das ist die Frage. Und ich denke, nur wer solche Genügsamkeit lernt, kann mit materiellem Besitz auch wirklich richtig umgehen. Und dann gibt es noch eine zweite biblische Regel, um seine geistliche Sammelleidenschaft ein wenig zu perfektionieren. Und zwar in 1. Korinther 16, Vers 2. 1. Korinther 16, Vers 2. Das ist das Prinzip der geistlichen Ordnung. Da sagt nämlich der Apostel Paulus, jeder von euch lege regelmäßig jede Woche ganz unauffällig das, was ihm möglich ist, zurück für den lebendigen Gott. Und das ist ein phänomenaler Satz. Was also in diesem Satz wirklich an Prinzipien drinsteckt, liebe Geschwister, einmal das Prinzip der Allgemeingültigkeit, dass ich mir bewusst mache, auch ich, habe das zurückzulegen für Gott. Und dann das Prinzip der Regelmäßigkeit. Nicht dann, wenn ich guter Stimmung bin oder wenn meine Finanzlage besonders gut ist. Und dann das Prinzip der Verborgenheit. Nicht das, was ich gebe, hat zunächst mal den anderen nicht zu interessieren. Und dann noch schließlich das Prinzip der Individualität. Das ist auch natürlich auch ganz wirklich natürlich. Das wissen wir, das haben wir vorhin schon mal erwähnt. Es gibt große Unterschiede. Nicht was Konto anbetrifft, was Gehälter anbetrifft. Wir können also nicht alle und alles über einen Kamm scheren. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, das, was dir möglich ist. Das sind so verschiedene Prinzipien. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch mehrere Prinzipien, die in der Bibel stehen, aber mit deren Hilfe du wirklich deine Sammelleidenschaft ja ein wenig perfektionieren kann. Und ich wünsche uns einfach viel Zeit, viel Freude, viel Raum und viele Ressourcen, um unsere geistliche Leidenschaft wirklich in ganzen Zügen wirklich auszuleben. Liebe Geschwister, wer ist also jetzt reich? Wer ist also wirklich reich? Wer Gott Danke sagen kann, wer den lebendigen Gott, wer Jesus Christus als den Schatz wirklich gefunden hat und wer von der himmlischen Sammelleidenschaft wirklich ergriffen, erfasst ist. Sind wir in diesem Sinne reich? Und so wünsche ich uns, dass wir in diesem Sinne wirklich zu den reichen Menschen gehören, dass wir in diesem Sinne immer reicher werden. Amen. Darf uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von Herzen danken für dieses Wort, was du heute zu uns gesprochen hast. Und wir danken dir so von ganzem Herzen, ja, für den Reichtum, den du uns wirklich geschenkt hast. Diesen größten Reichtum, den es überhaupt gibt, dass wir nämlich zu dir gehören dürfen, dass wir jetzt deine Kinder sind. Aber wir wissen, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn du nicht diesen Weg gegangen wärst, auch den Weg für jeden Einzelnen von uns, dass du wirklich unsere Sünde, unsere Schuld getragen hast, dass wir jetzt frei ausgehen dürfen, dass der Himmel für uns offen steht und dass wir eines Tages wirklich bei dir sein dürfen. Und wir danken dir, dass wir auch wirklich den Absender all der Gaben, die wir jeden Tag bekommen, kennen, nämlich du, Herr Jesus Christus. Und wir wissen, wohin unser Drang zu gehen hat, nämlich an dich, Herr Jesus Christus. Und danke, Herr Jesus Christus, dass du wirklich unser Schatz, unser Reichtum, ja, unser Glück, unser Ein und Alles für alle Zeiten bist. Und wir nicht mehr bitterarm durch dieses Leben laufen müssen. Und so und ganz anders, ja, eines Tages vor deinem Vater stehen dürfen. Und danke, dass jetzt die Tür aufgeht für himmlische Sammelleidenschaften, um wirklich teilzuhaben am Schatz des Himmels. Ja, Herr Jesus Christus, so gesehen sind wir reiche Leute und wir geben dir allein die Ehre, preisen und loben deinen herrlichen Namen. Amen.